Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielleicht bei YouTube auch, einer neuen Folge, weiteren Folge der Interviews for Future, heute mit Vanush und Johannes von Pineroot, einer Agentur für Filmproduktion und Beratung in einem Sektor, in dem man ja eigentlich sehr viel Müll, CO2 produziert, aber ihr macht das ökologisch. Ja, erstmal Vanush, Johannes, wer seid ihr, also was ist eure Rolle so und bei Pineroot und was genau sind eure Auftraggeber? Also wo siedelt sich Pineroot an in der Filmbranche?
Ja, ich fange mal an. Also ich bin Vanush. Ich bin für die Konzeption der Filme oder Projekte zuständig. Also sozusagen der Drehbuchautor und mache dann beim Dreh später auch die Regie für die Filme. Johannes.
Genau, ich bin Johannes, ich bin ausgebildeter Kameramann und im Rahmen von Pineroot bin ich für die Produktion, also für die ganze Planung und Abwicklung der Filme zuständig und eben auch für die Kameraarbeit.
Das heißt, ihr ergänzt euch da recht auf natürlichen Wege an, durch eure Interessen auch. Und
ist genau, das genau. Also den unternehmerischen Part, den übernehmen wir zusammen, also wir machen beispielsweise zusammen Kundenakquise, bauen unser Netzwerk weiter auf, treffen andere Dienstleister, sind im Austausch. Also das ist etwas, was wir natürlich zusammen machen, aber trotzdem haben wir beide so unser Steckenpferd, was uns interessiert, was uns begeistert und da ergänzen wir uns ganz gut.
Oder ihr gebt zusammen auch Interviews.
Das genau. Auch. Genau.
Ja. Wie kommt man denn überhaupt auf die Idee? Also ich hatte mit Filmen ein bisschen zu tun, jetzt nicht professionell, aber hier und da immer mal und bin auch Film interessiert. Man weiß, das ist ja eigentlich eine Dreckschleuder, um es jetzt mal verkürzt zu sagen, Filmproduktion. Wie kommt man denn auf die Idee, das ökologisch zu machen? Also
ich sag mal was dazu. Genau, also wir sind beide schon sehr lange im Filmgeschäft, also so, ja, seit dem Studium, so 10 Jahre sind wir Freelancer in dem Bereich und und wir waren aber eigentlich auch schon immer sozusagen ökologisch interessiert oder uns hat der Zustand der Welt auch so ein bisschen besorgt, also in den letzten Jahren immer mehr. Und wir haben halt überlegt, okay, was können wir denn in unserem Rahmen machen? Also wir sind jetzt keine Politiker oder Aktivisten, aber wir haben uns überlegt, wir können sozusagen im Rahmen unseres Berufs auch was dafür tun. Und wir sind ja sozusagen Kommunikationsexperten oder wir wissen, wie man Inhalte so verpackt, dass sie möglichst viele Leute erreichen. Und da haben wir gedacht, ja, dann stellen wir doch unsere Fähigkeiten in den Dienst einer guten Sache und jetzt nicht unbedingt irgendwie für eine Werbung für ein Kohlekraftwerk oder sowas. Und so sind wir drauf gekommen. Also Johannes hatte die Idee und das Konzept und schon vor ein paar Jahren und hat mich dann gefragt, ob ich da mitmachen möchte. Und ich habe gesagt, ja, das ist cool. Das ist irgendwie eine gute Sache. Also und vielleicht noch eine Sache, uns geht es natürlich auch darum, sozusagen beim Filmemachen nachhaltig zu sein, also sozusagen jetzt keinen Dreck zu produzieren, was du auch gesagt hattest, aber auch so dieser Aspekt, der, können wir vielleicht später nochmal detaillierter darauf eingehen, dass in der Branche ja auch der soziale Umgang miteinander jetzt nicht unbedingt nachhaltig ist. Ne? Also es herrscht ja auch teilweise halt nicht überall so ein bisschen so eine Hire-and-Fire-Mentalität. Ne? Also da werden Leute irgendwie beschäftigt zu manchmal nicht so tollen Bedingungen und dann werden die einmal beschäftigt und dann nie wieder. Diejenigen wissen gar nicht, warum irgendwie das jetzt nicht geklappt hat und so. Und das wollen wir auch anders machen.
Okay, also um jetzt mal die Klimabrücke zu schlagen, also ihr seid kein klimaengagierte Agentur, sondern eine klimagerechte, wenn man es so sehen möchte.
Wie meinst du mit Klima?
Klimagerechtigkeit als Begriff ist ja dieses, dass man eben sagt, okay, man muss die Menschen auch mitnehmen. Jetzt auf natürlich auf einem viel globaleren Level gesehen so, aber im Kleinen dann eben auch das mitgelebt so.
Da, ja, klar. Ja, genau. Also so der ganzheitliche Ansatz, ne? Also dass man in allen Bereichen guckt, dass man nachhaltig ist. Ja, genau.
Ja, genau, also ich kann dem nur beipflichten, was Vanush sagt. Aber ich würde noch ergänzen wollen, also es gibt neben dem, dass es oft prekäre Arbeitsverhältnisse gibt in manchen Filmproduktionen, gibt es auch keine richtige Feedback-Kultur. Also für uns ist es auch wichtig, dass wir, wenn die Projekte abgeschlossen sind oder auch vielleicht währenddessen, dass man sich gegenseitig Feedback gibt, dass man schaut, okay, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, was kann man verbessern, um dann auch dadurch sich selber weiterzuentwickeln und auch das Projekt oder die Idee voranzubringen. Also das ist auch noch ein Thema, das uns sehr am Herzen liegt. Und auf der anderen Seite, das war, also die Gründe, die Vanush genannt hatte, das war das eine. Zum anderen geht es mir auch ein bisschen darum, in der Branche auch nochmal ein Zeichen zu setzen, dass auch ein anderer Umgang mit der Ressource, mit den Ressourcen und mit dem Miteinander möglich ist. Also viele sagen, also irgendwie, das geht nicht, es ist nicht bezahlbar, nachhaltig zu arbeiten, nachhaltig zu drehen. Das ändert sich jetzt langsam, aber das ist immer noch ein schwerer oder ein großer Weg bis dahin, bis es wirklich dann auch in allen Köpfen und wirklich angekommen ist und auch wirklich in der Umsetzung ist.
Immer ganz einfach gefragt, ist es denn bezahlbar?
Ja, es ist bezahlbar. Also am Anfang muss man sich ein bisschen Gedanken machen, Konzeption. Also wenn man jetzt irgendwie ein Drehbuch oder ein Konzept schreibt für einen Werbefilm, für einen Imagefilm, kann man sich ja schon beim Schreiben Gedanken machen, okay, was, also zum Beispiel jetzt, was Drehort angeht. Ne? Also für manche Drehs muss man jetzt nicht unbedingt in die Sahara fliegen. Also da kann man ja vielleicht irgendwie überlegen, okay, vielleicht kann man das ja auch hier irgendwo machen, also in der Region bleiben, jetzt nicht so weit reisen. Das kann man ja in der Konzeption schon machen. Später für den Dreh kann man sich ja auch überlegen, okay, wie kommen wir denn dorthin oder irgendwie am Set, wie können wir denn Müll vermeiden, also dass man zum Beispiel wiederverwendbare irgendwie so Boxen, also so Essensboxen sich anschafft, die dann für den gesamten Dreh wieder verwendet werden, wo dann das Essen jetzt nicht in Zellophan verpackt wird, sondern halt in diese Tupperboxen, also so Sachen, die plant man vorher und die kauft man dann und das ist dann ja gar nicht unbedingt viel mehr teuer, also viel teurer, also das kann man ja dann, also das muss man aber, also ich glaube, es ist so ein bisschen mehr Planungsaufwand und klar, ein bisschen teurer ist es auch, aber ich glaube, es ist nicht so viel teurer, wie man vielleicht denken würde.
Ja, und ich finde, das Wichtigste ist auch immer einfach anzufangen und das, sich damit auseinanderzusetzen. Jeder kann mittlerweile Ökostrom beziehen und das ist nicht teurer als konventioneller Strom. Das ist meinen Augen eher eine Ausrede, wenn man das heutzutage nicht mehr hat. Es gibt trotzdem aber immer noch sehr viele private Verbraucher und auch Unternehmen, die immer noch keinen Ökostrom nutzen. Ne? Also das ist so ein Punkt. Innerhalb der Stadt kann man mit Carsharing arbeiten oder sich fortbewegen. Man kann auch mittlerweile jetzt hier in Berlin zum Beispiel gibt es auch E-Autos zum Carsharing. Man kann viele Dinge, also viele Fahrten noch mit der Bahn bewegen. Man kann sich auch mit der Bahn fortbewegen. Also das ist möglich, wenn man sich Gedanken macht, wenn man ausprobiert. Und das ist, glaube ich, so der wichtigste Punkt, dass man sich da dass man nicht von vornherein das ausschließt, sondern dass man einfach mal in kleinen Schritten vorwärts geht und dann ergeben sich viele Dinge auch. Und dann merkt man, hinterher ist es doch gar nicht so kompliziert und ist es vor allen Dingen auch nicht teurer.
Ja, ich glaube, es ist bei Kunden auch klar, man fragt dann an, okay, können wir denn da irgendwie zum Beispiel, was die Unterbringung angeht, können wir da irgendwie ein Hotel haben, was irgendwie nachhaltig ist und so. Klar, es ist ein bisschen mehr Aufwand, aber es ist auch, glaube ich, wichtig, das so anzustoßen und bei den Kunden so ein Bewusstsein zu schaffen. Also klar, das ist so ein bisschen, man muss sich vielleicht so ein bisschen überwinden oder sagen, ja, nee, aber das ist uns wichtig und wir wollen das jetzt machen. Also wir wollen, dass ihr uns da irgendwie ernst nehmt. Also genau.
Ja, das ist ja gerade das mit diesem bisschen Mehraufwand, den hat man ja so oft im Leben. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt zu Hause die weiße Wand anschaue, dann habe ich auch weniger Aufwand, als wenn ich mal ins Kino gehe. Ist ein bisschen Mehraufwand, aber es lohnt sich dann halt doch. Ne? Also dieses bisschen Mehraufwand. Ich fand zwei Punkte interessant. Also einerseits mit dem Ökostrom, das ist wahrscheinlich für euch durchaus auch ein Posten, weil ihr habt dann auch viel Renderarbeit. Ne? Also Rendern braucht Strom. Also je nachdem, wie ihr produziert, ich weiß jetzt nicht, aber das ist jetzt, sag ich, wahrscheinlich schon mehr als ein Haushalt zumindest. Und auf der anderen Seite, also auch was du gemeint hast, Manusch, mit man muss nicht unbedingt in die Sahara fahren. Das sind ja dann Potenziale, wo man auch tatsächlich auch wiederum Geld spart, ne? Also, wo man hier auf der einen Seite vielleicht diese Tupperboxen hat, die erstmal mehr Ausgaben sind, auf der anderen Seite aber den Flug in die Sahara auch nicht hat, abgesehen vom
Ja,
CO2-Aspekt.
genau, also ich finde, also was mich, ja, das ist, glaube ich, so ein grundsätzliches Problem, also was mich oft ärgert, ist, dass diese Kurzsichtigkeit, ne? Also klar, man gibt da vielleicht irgendwie am Anfang ein bisschen mehr Geld aus und verwendet die Sachen dann aber auch viel länger. Also gerade jetzt bei diesen Brotboxen, ne? Also wenn man die sich einmal anschafft und dann lagert man die irgendwo und dann verwendet man die immer wieder, dann ist es am Ende wahrscheinlich viel, viel günstiger und für die Umwelt sowieso viel besser, wenn man die dann wiederverwendet, als irgendwie, keine Ahnung, wie viel 100 Meter Zellophanpapier da irgendwie zu verbrauchen. Also das ist dann oft so ein bisschen kurz gedacht. Und genau, und klar, es ist natürlich auch, also beim Film gucken wir ja immer so ein bisschen nach dem Geld und natürlich ist es geht so ein bisschen Hand in Hand, aber manchmal auch nicht, ne? Also manchmal, also zum Beispiel Zellophanpapier ist ja wahrscheinlich günstiger als jetzt so eine Brotbox, aber auf die lange Sicht dann eben nicht. Und
Genau,
fürs
auf die
Klima
lange
eben halt
Sicht.
auch nicht. Also, genau.
Ja, eben. Das, manchmal ist es halt doch die Qualität, die zählt und nicht nur das Geld. Sonst müsste man ja nur McDonald's essen. Dann zählt nur das Geld. Wird man aber auch wieder schneller sterben, weil ungesund. Also da sind wir wieder bei Langzeitfolgen.
Ja.
Was habt ihr denn für Auftraggeber? Was sind das für Leute, für Firmen, für Organisationen?
Also sind auch alles Unternehmen, die auch mit der Nachhaltigkeit verbunden sind oder denen Nachhaltigkeit wichtig ist. Wir haben jetzt angefangen, für die Deutsche Umweltstiftung zu arbeiten. Das war so unser erster Kunde, wo wir anfänglich dann auch pro bono Projekte umgesetzt haben. Mittlerweile auch Projekte, die bezahlt sind, ganz normal. Das natürlich auch wichtig und richtig ist so. Wir haben jetzt letztes Jahr ein Projekt für Alba Recycling gemacht, hier aus Berlin. Das ist ein großes Recyclingunternehmen. Also es sind alles Unternehmen, die für die Nachhaltigkeit eine große Rolle spielt und für die das dann auch natürlich viel leichter nachvollziehbar ist, warum man jetzt dann vielleicht sich die Boxen kauft und die Boxen dann verwendet jetzt zum Essen und nicht jetzt da irgendwie das alles mit Plastik und Plastikgeschirr das Essen dann ausgibt beispielsweise.
Ja, unser Anspruch ist auch, also ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon gefallen ist, auch sozusagen eigentlich nur mit Unternehmen zu arbeiten, die auch so eine Agenda haben, ne? Also die in einem der drei Nachhaltigkeitsbereiche eben aktiv sind, also ökologisch, ökonomisch und sozial. Weil wir denken auch, also wir hatten jetzt noch nicht den Fall, dass wir ein Unternehmen, das also an uns herangetreten ist und gesagt hat, ja, macht ihr was für uns, was ein Unternehmen, was jetzt nicht nachhaltig war. Aber genau das ist unsere Ausrichtung und ich glaube, das funktioniert auch besser, wenn man mit eben auch solchen Unternehmen zusammenarbeitet, die auch die gleichen Werte verkörpern wie wir.
Gibt es da ein Beispiel, was er vielleicht besonders rausheben würde, wo das super harmonisch funktioniert hat? Oder vielleicht auch andersrum, wo ein Unternehmen oder ihr was voneinander gelernt habt?
Also die Deutsche Umweltstiftung war auf jeden Fall, also von denen haben wir, glaube ich, auch was gelernt, kann man schon sagen,
Ja,
gerade
oder
so.
ich würde sagen, auch am meisten gelernt, weil die,
Genau.
sage ich mal, schon sehr hohen Anspruch haben in Bezug auf Nachhaltigkeit. Also die leben das wirklich in allen Bereichen aus und haben auch sehr viele Aktionen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und da haben wir viel gelernt, vieles
Ja, die
Neues
haben.
gelernt, wo wir auch selber erstmal reinwachsen mussten. Also wie transportiert man jetzt nachhaltig zum Beispiel irgendwie Film Equipment von A nach B? Also wir haben letztes Jahr ein Projekt gemacht, wo es eben auch um Nachhaltigkeit tatsächlich ging, also um Effizienz. Und da war auch das Thema, wie transportieren wir die Technik? Wir hatten ein
Lastenfahrrad.
Lastenfahrrad, genau, mit dem haben wir die Technik transportiert zum einen und zum anderen sind wir dann da auch mit dem dann von A nach B gefahren. Also wir hatten noch ein kleines Fahrzeug, mit dem wir dann auch ein E-Auto, mit dem wir Technik auch transportiert haben, aber eben zum großen Teil dann auch innerhalb der Stadt mit dem Lastenfahrrad, was auch ganz gut geklappt hat und was dann auch schneller war, weil es halt keinen Parkplatz suchen musste, tatsächlich.
Ja,
Ja,
so
das hat auch Spaß gemacht, man konnte auch Leute mitnehmen.
Genau, ja. Nee, genau. Ja.
Ja, also mit der Deutschen Umweltstiftung, das hat sehr gut harmoniert, weil die sozusagen genau die gleichen Ziele verfolgen wie wir. hier, ne? Und von denen haben wir einiges gelernt. Das sind, genau, und wir sind auch froh, solche Experten, solche Experten zu kennen und mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten.
Genau, weil es gibt ja immer natürlich Themen, wo man sich noch nicht so gut auskennt, und dann kann man nach Rat fragen, okay, was haltet ihr jetzt von diesem Unternehmen? Ist das jetzt in Anführungszeichen nachhaltig genug? Ne? Die haben uns dann auch geraten, dass wir da uns selber so einen Katalog überlegen, nachdem wir dann bemessen, ob jetzt ein Unternehmen unseren eigenen Nachhaltigkeitskriterien entspricht oder nicht. Ne? Da könnte man sich zum Beispiel bei den Sustainable Development Goals orientieren, aber da sind wir auch gerade dabei, was zu entwickeln, wo wir dann ganz klar dann sagen können, okay, das passt jetzt zu uns, das Unternehmen passt jetzt nicht so sehr zu uns. Der Vorteil ist, wir machen ja jetzt gerade sehr viel aktiv auch Kundenakquise, und dann können wir natürlich da von vornherein ja schon schauen, wen wir konkret ansprechen und mit wem wir uns vorstellen können, zusammenzuarbeiten. Deswegen, das ist, finde ich, auch ein großer Vorteil jetzt in dem Zusammenhang.
Ja. Also es gibt dann quasi eine Untergrenze an Nachhaltigkeit, das sei die absolut straight, da geht nichts. Die können kommen, wie sie wollen, da würde ich sagen, nein.
Ja, auf jeden Fall, ja, genau. Ja. Also weil sonst ist es auch nicht glaubwürdig irgendwie, also dann würden wir unsere eigene Glaubwürdigkeit untergraben. Also die nachhaltigen Unternehmen, mit denen wir jetzt ja bisher schon zusammengearbeitet haben, die schätzen uns ja gerade aus diesem Grund heraus, weil wir weil wir gesagt haben, wir arbeiten jetzt nur noch zusammen. Wenn ich jetzt dann aber auf der anderen Seite dann für ein ganz großes, gemeines Unternehmen arbeiten würde, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ich glaube, da kann sich jeder auch selber vorstellen, wen ich da meine oder was für Unternehmen es da gibt, das würde nicht zusammenpassen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, was auch vielleicht dann andere Produktionsfirmen auch haben, dass die ja natürlich, also jeder muss ja irgendwie schauen, wie er sein Geld verdient, dann kommt dann, glaube ich, ganz schnell in so einen Interessenskonflikt rein, und genau dem wollen wir eben damit entgegenwirken.
Und das ist also jetzt nicht so, wie sich, ja, sage ich mal, eher konservativere Denken sich das vorstellt, okay, ihr macht da was, wo ihr für brennt, aber da habt ihr ganz klar finanzielle Einbußen dadurch. Also so seht ihr das, so ist es gar nicht, sondern ihr habt halt andere Kunden. Und nicht weniger oder mehr.
Genau. Also man könnte jetzt ja sagen, durch diese Positionierung auf Nachhaltigkeit schließen wir ja ganz viele Kunden aus und würden dadurch ja viel weniger verdienen. Das könnte man jetzt so denken. Aber dadurch, dass wir so spitz positioniert sind, werden wir natürlich dann innerhalb des Marktes dann irgendwie auch als Experten, mehr als Experten wahrgenommen und kriegen eine größere Aufmerksamkeit. Und dadurch müssen wir uns jetzt nicht von ganz vielen anderen Produktionsfirmen unterscheiden, die auch für jeden Kunden arbeiten, sondern wir sagen ganz konkret, wir arbeiten nur für diese Art von Kunden, die und die Werte vertreten, und können dann auch entsprechend dann das liefern, was wir selber uns als Richtlinie gesetzt haben.
Und wie ist so die Reaktion jetzt von, sag ich mal, gibt es Kunden, die ihr abgelehnt habt und aus den Gründen, und die reagieren dann irgendwie, oder kommen die erst gar nicht?
Uns gibt es ja noch nicht so lange, und wir haben uns während Corona, im ersten Lockdown haben wir sozusagen die Webseite aufgebaut und so. Bisher gab es den Fall nicht, dass ein Unternehmen gekommen ist und wir gesagt haben, nee, wir wollen euch nicht, aber es gab jetzt auch kein unnachhaltiges Unternehmen, das uns kontaktiert hat.
Und ihr zwei seid natürlich ganz klar fest bei Pineroot. Gibt es dann ein Team drumherum, das auch fest ist, und zusätzlich Leute, die immer mal dazukommen dann auch, oder? Wie ist das mit denen, die da dazukommen, die jetzt vielleicht einmal für euch gearbeitet haben? Wie reagieren die da? Also nehmen die da auch was mit? Ist das für die dann einfach nur so ein Job? Okay, die machen das halt ökologisch, ist auch schön, aber Hauptsache Geld? Oder wie ticken die da so? Also was ist da eure Außenwirkung, sage ich mal, im Produktionsprozess?
Ja, das sind alles Leute, die das auch teilen. Also wir haben denen dann erklärt, was wir vorhaben und dass wir sie gerne mit in unser Netzwerk, nenne ich es jetzt mal, aufnehmen wollen. Die sind nicht, also die Leute, die man jetzt bei uns auf der Webseite sieht, das sind nicht alles Leute, die bei uns angestellt sind. So weit sind wir noch nicht. Wir sind jetzt seit Mitte letzten Jahres waren wir im Dreier-Team unterwegs, also wir beide. Und wir hatten dann noch eine Praktikantin, die wir auch bei der Deutschen Umweltstiftung kennengelernt hatten, das war Rebecca. Die hat uns jetzt bis Ende letzten Jahres begleitet und dann musste sie halt wieder zu ihrem nächsten Projekt, was dann Masterstudium hieß, und deswegen ist sie jetzt gerade wieder raus. Aber wir arbeiten einfach ja konkret mit Leuten zusammen. Und wie gesagt, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, also es sind alles Leute, die auch denen auch Nachhaltigkeit ein Anliegen ist. Und was ich ganz interessant fand, so nach dem letzten größeren Projekt, das wir im Herbst hatten letzten Jahres, haben wir dann auch so ein Feedback-Gespräch gemacht. Und für manche war das halt super ungewöhnlich und auch ein bisschen unangenehm, weil wir wollten wirklich sehr ernsthaft von denen wissen, okay, was denkt ihr denn, was hätten wir besser machen können, also als Produktion, ne? Wo habt ihr euch vielleicht ein bisschen verloren gefühlt oder was ist gut gelaufen? Und da merkt man richtig so, die haben auch vielleicht erstmal so ein bisschen Angst, da wirklich ehrlich das zu sagen, weil natürlich könnte das natürlich sein, dass wir sie wieder nicht mehr anfragen für das nächste Projekt. Ne? Aber genau das Gegenteil ist ja der Fall, weil ich finde, ich bin total dankbar, wenn mir dann die Person XY dann etwas sagt, was ich verbessern kann, weil ich es dann beim nächsten Mal viel mehr als Erfahrung mitnehmen kann und es dann anders planen, organisieren kann. Und das ist zum Beispiel etwas, was man in anderen Filmproduktionen halt gar nicht so hat, und was ich und was auch Vanush einfach schon sehr, sehr oft erlebt haben, wo wir einfach gemerkt haben, okay, das wollen wir irgendwie anders machen. Und das ist auf jeden Fall, glaube ich, so ein Unterschied, so ein Beispiel für einen Unterschied.
Ja, ehrliche, konstruktive Kritik ist halt Gold wert, ne? Aber klar, oftmals wird man dafür rausgeschmissen, nie wiedergesehen.
Genau, ja, also ich würde niemals, also ich bin da immer dankbar für, und aber das ist eben auch so ein Wert von uns, also Authentizität, Ehrlichkeit, das sind so beides Werte, wo wir mit resonieren, waren wir schon dich, und das wollen wir halt auch durchgängig leben, in dem Rahmen von Pinewood, und das gerne auch weiter nach außen tragen, das dann auch andere Produktionsfirmen und auch andere Unternehmen das dann mitmachen und vielleicht dann auch ein bisschen umdenken oder vielleicht auch dann sehen, okay, es geht auch anders. Also da bin ich ziemlich von überzeugt.
Hm. Ja. Ja genau, Vanush, du hast ja im Vorgespräch auch schon ein paar Mal darauf hingewiesen, dass das auch die soziale Nachhaltigkeit, sag ich mal, ein sehr, sehr elementarer Kern eures Arbeitens ist. Hast du da jetzt noch was, wo du sagen würdest, okay, das ist sehr, sehr wichtig, mal gesagt zu haben, vielleicht auch in der Filmszene konkret oder auch darüber hinaus? Oder auch eine Erfahrung jetzt, wie die eben?
Ja, genau, also das, was Johannes gerade gemeint hatte, also es ist sonst eigentlich oft so, dass sich die Produktionsfirmen, ich glaube, nicht die Zeit nehmen, also es ist ja auch oft sehr stressig beim Film oder in Filmproduktion, da jagt ein Projekt das nächste und wenn man das eine abgeschlossen hat, dann fängt gleich das nächste an und so. Und das ist klar, bei uns ist das auch, also es ist natürlich auch immer sehr eng getaktet, aber es ist gerade jetzt beim Feedback, finde ich das wichtig, sich da die Zeit zu nehmen. Also es ist ja dann auch nicht so viel, ne? Es ist eine Stunde oder zwei. Und ich finde, beim Film ist es ja auch noch umso wichtiger, mit Leuten zusammenzuarbeiten, denen man vertraut und die Lust haben, da mitzumachen. Es ist ja jetzt kein Bürojob, wo man irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Zahlen in der Tabelle hin und her schiebt. Das hat ja auch was irgendwie mit Kreativität zu tun und mit einem Einsatz. Und da finde ich es wichtig, eben ja so eine persönliche Ebene auch zu haben mit den Leuten, mit denen man arbeitet. Und das geht nicht, wenn man die Leute irgendwie so auf Verschleiß irgendwie fährt oder irgendwie mit denen umgeht. Genau, und auch Transparenz, ne? Also dass man irgendwie klar kommuniziert, okay, wie viel Budget hat man und also diese ganzen Sachen, und nicht versucht irgendwie da die Dumpingpreise irgendwie durchzudrücken, also wenn man Leute anstellt und wenn die dann mehr gearbeitet haben, denen dann vielleicht auch ein bisschen was dazu zu geben, auch wenn das vielleicht anfangs nicht vereinbart war, also so Sachen, also versuchen wir, also ich meine, wir sind natürlich auch begrenzt durch Budgets und so, aber weil uns das selbst halt so oft passiert ist, versuchen wir da anders zu sein. Und also das Feedback ist sehr gut und also der sozusagen der Leute, mit denen wir arbeiten.
Ja, genau. Also eben, weil in dem Moment, wo ich denen dann offen kommuniziere, ich habe wirklich das Gesamtbudget und ich drösel das so ein bisschen auf und erkläre denen dann, okay, das und das habe ich jetzt zur Verfügung für die Gagen, für die Mitarbeiter, oder das habe ich zur Verfügung für den Schnitt, dann ist das für die natürlich viel mehr nachvollziehbar, okay, bei dem Projekt kann ich jetzt irgendwie meine normale Tagesgage kriegen, bei einem anderen Projekt, wo es vielleicht, was jetzt ein bisschen kleiner ist, da ist es vielleicht auch mal okay, mal ein bisschen mehr zu arbeiten für das Geld. Und so, ja, so baut man halt viel eher ein Vertrauen auf, als wenn ich einfach jemanden frage, sag mir mal deinen Tagessatz, und dann nennt er den und dann sage ich, ja, okay. Und dann denkt sich ja der Gegenüber, habe ich jetzt was zu geringeres gesagt, ist es jetzt zu teuer? Und ja, so läuft es in der Wirtschaft normal. Ich bin aber überhaupt gar kein Freund von, oder wir beide sind da kein Freund von. Also wir sind auch gegenüber unseren Kunden immer so, dass wir eigentlich mal fragen, okay, was seid ihr denn bereit auszugeben dafür? Was ist es euch denn wert? Und dann nennen sie uns meistens, also im nachhaltigen Bereich ist es tatsächlich oft so, dass dann mit offenen Karten gespielt wird, die sagen dann, okay, wir haben irgendwie Budget XY und dann können wir dann direkt konkret sagen, okay, das und das können wir euch liefern. Ich finde es nur andersrum immer so schwierig, weil die sagen ganz oft, macht mal ein Angebot und dann liegt man natürlich völlig daneben. Also entweder ist es halt viel zu günstig und die freuen sich halt dann, dass sie dann halt das dann zu günstig bekommen. Oder man liegt halt viel zu sehr darüber und hätte bei ihnen vielleicht was viel Besseres vorschlagen können, was jetzt auch konzeptionell vorschlagen können, was vielleicht einfacher ist und was dann in deren Budgetrahmen reinpasst. Ne? Und so ist es einfach bei den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eigentlich auch so.
Oder letztlich hat man ja teilweise im normalen Wirtschaft dieses Ding, man schlägt ein Budget vor, das heißt, ihr seid ja wahnsinnig, dann wird es runtergerechnet und dabei war euer Budget nur das halbe, was die sich gedacht hatten. Also, und man presst halt, wo man noch kann. Das ist ja durchaus nicht unüblich.
Und eigentlich haben wir da keine Lust drauf. Also klar, man muss immer gucken, aber da schlagen wir dann eher, so wie Johannes gesagt hat, irgendwie mit offenen Karten zu spielen und sagen, okay, ihr habt das Budget und ihr kriegt jetzt, sagen wir jetzt mal, keine 10 Filme dafür, sondern 2 gute Filme, wo die Leute alle ordentlich bezahlt werden.
Genau. Also wir kalkulieren auch immer modular, sodass eigentlich auch die Kunden recht transparent sehen können, wie sich die Kosten zusammenstellen. Da kann man auch sagen, okay, dann nehmen wir diesen Teil raus und dann wird es dann halt günstiger, weil wir halt noch einsparen wollen, aber ich muss dadurch dann nicht den einzelnen Tagessatz dann drücken. Irgendwie und dann irgendwie den Kameraassistenten oder die Beleuchterin dann irgendwie unterzubezahlen. Also es ist ja, passiert ja ganz oft dann, dass dann innerhalb so einer Filmproduktion ja dann die geringen Budgets dann ein bisschen nach unten durchgegeben werden und derjenige, der dann halt am untersten liegt, kriegt dann am wenigsten ab und das, das geht halt nicht.
Also. Wenn man jetzt einen Auftrag euch gibt, dann kann man aber auch nicht nur das einsehen, also jetzt nicht nur die finanzielle Seite, wie ihr das aufschlüsselt, sondern auch, wie eure ökologische Seite aufgeschlüsselt ist. Mhm. Also wo sind die Nachhaltigkeitsaspekte, wo ist vielleicht auch was, wo man sagen muss, okay, ist nicht hundertprozentig, oder seid ihr hundertprozentig nachhaltig mit jeder Produktion? Ist wahrscheinlich nicht machbar, ne?
Ja, also wir arbeiten daran, sagen wir mal so, also hundertprozentig nachhaltig. Ja, also es kommt ja auch ganz konkret drauf an, was jetzt für ein Projekt ist. Also für manche Sachen kann man das vielleicht nicht machen. Also man kann immer einen Ausgleich schaffen, also dass man einen CO2-Ausgleich macht. Da sind wir gerade dran, irgendwie das zu versuchen zu berechnen und das auch anzubieten. Also in Angeboten zu sagen, okay, wenn ihr sozusagen einen CO2-Ausgleich wollt für diese Produktion, dann kostet das nochmal, keine Ahnung, nochmal 100 Euro on top. Und dann ist man ja schon recht nah daran, sozusagen hundertprozentig nachhaltig zu sein. Aber ich will jetzt... Ich will jetzt auch nicht irgendwie irgendwas versprechen, was man nicht halten kann. Aber wir versuchen sozusagen an diese 100% ranzukommen. Ja.
Innerhalb des Filmprozesses lässt sich auch nicht alles nachhaltig durchziehen. Also es gibt immer, also die meiste Filmtechnik, die wird ja nicht nachhaltig produziert. Bei Laptops, bei Smartphones gibt es ja jetzt Alternativen. Das Fairphone, gibt ja jetzt dieses deutsche Startup, was ja diese Laptops und anderen Telefone auch anbietet. Mir kommt jetzt gerade der Name nicht in den Sinn. Da gibt es natürlich Möglichkeiten, aber trotzdem, die meiste Filmtechnik, die zum Beispiel angeboten wird, die ist nicht nachhaltig hergestellt. So, wir setzen LEDs ein, vorzugsweise LED-Beleuchtung. Wir können nachhaltiger sein bei der Stromerzeugung. Also vorzugsweise ist es natürlich der ökologische Strom, Feststrom. Wenn das nicht möglich ist, ist es dann ein Stromgenerator. Und die gibt es mittlerweile auch nicht nur noch dieselbetrieben. Das sind ganz, ganz große, schlimme Dreckschleudern. Mhm. Wurden viel zu lange eingesetzt. Ist jetzt endlich ein Riegel vorgeschoben worden. Da gibt es jetzt schon Regularien. Aber da gibt es eben dann auch die Alternative, dass man das mit batteriebetriebenen Generatoren macht und damit dann die Lampe im Wald betreiben kann, wenn dann gerade mal keine Steckdose in der Nähe ist.
Da kommt man dann auch wieder zu den Side-Effekt-Vorteilen, dass so ein knatternder Diesel halt auch einfach den Sound stört und eine Batterie nicht. Ne?
Das, ja, man kann den natürlich auch eingraben, das ist auch schon passiert in Produktion, wo dann der Generator besonders laut war. Aber die Variante, dass man da diese solarbetriebenen oder mit Batterie betriebenen Generator dabei, ist natürlich die schönere Variante. Und das sind so Dinge, die machen wir ganz klar so. Bei anderen bestimmten Dingen kann man dann halt nur kompensieren, ne, durch einen CO2-Ausgleich. Immerhin, aber es ist halt, ja, in Bezug aufs Reisen, da könnte man vielleicht nochmal sagen, also wir achten beispielsweise darauf, dass wir bis 1000 Kilometer benutzen wir den öffentlichen Nahverkehr oder das E-Auto. Also das heißt, auch jetzt bei längeren Reisen steigen wir nicht direkt ins Flugzeug. Das ist uns auch wichtig. Das ist auch, glaube ich, bei anderen leider ganz anders. Sie fliegen ja dann mal von Frankfurt nach München schnell mal mit dem Flugzeug. Also das sind auch so Dinge, glaube ich, die uns vielleicht auch nochmal unterscheiden von anderen Filmproduktionen.
Ich fand es ganz interessant, du hattest vorhin gesagt, bei der Verhandlungsgeschichte mit ökologisch bewussten Unternehmen, dass da auch tendenziell viel mehr mit offenen Karten gespielt wird als im, sagen wir mal, Normalbetrieb so. Und jetzt gibt es ja auch in der Klimadebatte, also Fridays for Futures wollen ja eine Klimagerechtigkeit zum Beispiel, das ist ja ihr ganz großes Thema. Klimagerechtigkeit heißt eben sozial verknüpft, auch ihr habt das mit drin. Kann man das als Abbild davon sehen, dass quasi dieser Wandel, den wir jetzt rein energietechnisch zum Beispiel brauchen, jetzt lassen wir mal Müll außen vor, dass dieser Wandel durchaus gar nicht zu trennen ist von einem Haltungswandel, im Gegensatz zu von vor 30 Jahren meinetwegen oder dem, was heute sich noch wirtschaftsliberal nennt oder sowas. Also dass da wirklich auch menschlicher Wandel verknüpft ist letztlich.
Ja, hoffentlich. Also es wäre schön. Also ich weiß nicht, ob das zwangsläufig, also es ist auf jeden Fall verknüpft, würde ich sagen. Also aber ob das zwangsläufig ist, weiß ich nicht. Also ich glaube, es kommt darauf an, wie jetzt Akteure, also es ist, glaube ich, wichtig, sozusagen die alle Leute mitzunehmen, also zu sagen. Und eben, ja, also auch Menschen, die sich das jetzt vielleicht nicht so sehr leisten können, jetzt zum Beispiel Bio zu kaufen, zu gucken, okay, was kann man da machen. Und so ein nachhaltiger Umgang untereinander, ich glaube, wahrscheinlich muss es sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt sozusagen eine Zwangsläufigkeit ist. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt gut ausgedrückt habe.
Ja, das ist eine schwierige Frage, ne?
Ja. Ich weiß, was du meinst. Also wenn man ein E-Auto fährt, ob man dann sozusagen auch nett zu seinen Nachbarn ist. Ne? Also das ist jetzt so ein bisschen so das runtergebrochen.
Sehr runtergebrochen, ja.
Ja, genau, weil Ende läuft es darauf hinaus, also, oder dass man seinen Nachbar jetzt nicht anschwärzt, wenn der irgendwie Quatsch gemacht hat. Ne? Das ist ja auch irgendwie sowas, und dass man nachhaltige Beziehungen pflegt, also und so Sachen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich schon was Ganzheitliches, würde ich schon bejahen. Aber ob das eine mit dem anderen kommt, weil es gibt viele, also es gibt ja Leute, die sind so öko, so sehr fundamental und die sehen das dann vielleicht nicht so. Das gibt es ja auch, also deswegen weiß ich nicht.
Und auf der anderen Seite gibt es auch Leute, die sagen, so unser Lebensweg ist nicht das Problem, wir müssen einfach nur eine ökologische Energieversorgung herholen. Problem gelöst, alles gut.
So. Ja, ich glaube aber schon, dass es ein gesamtgesellschaftliches Ding ist. Also ja, also da kann man jetzt, glaube ich, weit ausholen. Also es ist ja dann auch so, der nächste Punkt ist ja, dass mit Automatisierung und Digitalisierung gar keine Arbeit für alle in der Zukunft da sein wird. Und was macht man denn dann? Also so Stichwort bedingungsloses Grundeinkommen und so Sachen. Ne? Also das gehört ja auch dazu. Also, und das muss man dann, das, ja, das muss man dann auch irgendwie mitdenken und klar irgendwie Vorkämpfer sein für sowas.
Ganz allgemein, wie erlebt ihr momentan, weil ihr beschäftigt euch ja damit, ne? Also viele Leute beschäftigen sich mit der Zeitung damit, lesen das ein bisschen und das war's. Ich beschäftige mich mit dem Podcast, das heißt, ich rede mit sehr vielen unterschiedlichen Leuten. Das ist eine andere Beschäftigung. Ihr macht Film mit unterschiedlichen Klienten zu diesem Thema, also auch eine tiefere Beschäftigung als jetzt jemand, der, was weiß ich, Klimainformationen aus der Tagesschau hat. Hat das auch einen, sag ich mal, negativen, positiven oder wie auch immer Impact jetzt auch in eure private Haltung zu der ganzen Klimathematik, Umweltthematik, dass da ihr Sachen erfahrt, die vielleicht, hätte man nicht gedacht, oder dass sich Brücken schließen, die einfach neues Bild ergeben oder so.
Es hilft total, sensibler zu werden zu dem Thema. Also irgendwie, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren hätte ich mir noch nicht vorstellen können, komplett vegetarisch zu leben. Mittlerweile tue ich das so und wahrscheinlich ist dann irgendwann die nächste Stufe, dann mal vegan zu sein, ne? Und ich komme aus einer Fleischesserfamilie und esse auch in seltenen Fällen mal dann Fleisch, aber eigentlich, ne? Und das sind einfach so Dinge, das kommt dann einfach durch das Beschäftigen und durch das Sensibilisieren zu einem Thema. Wir haben letztes Jahr ja diese Videoreihe für die Deutsche Umweltstiftung gemacht zum Thema Suffizienz, und das waren jetzt Bildungsvideos für Schüler, ne, oder Schülerinnen, Schülerinnen. Und trotzdem, da hat man trotzdem auch viele sich mit Themen wie Mobilität beschäftigt, und hat dann auf einmal so, also für mich war dann irgendwie nochmal so ein Aha-Effekt, wow, krass, die Autos verbrauchen so viel Platz auf der Straße, wenn man die jetzt alle mal nebeneinander stellt, wenn man das jetzt mal austauscht mit Fahrrädern oder mit Fußgängern, wäre die Straße komplett leer, ne? Und das sind so Sachen, ich glaube, das kriegt man sonst vielleicht nicht direkt mit, wenn man sich jetzt nicht jeden Tag damit auseinandersetzt. Und da bin ich total dankbar für, dass ich mich dann auch mit so einem Thema auseinandersetzen darf, ne? Im Rahmen von meinen Aufträgen, die wir jetzt für Pinewood dann umsetzen. Oder von unseren Aufträgen.
Ja, also von meiner Seite wäre es das erstmal, wenn ihr jetzt noch irgendwas Abschließendes sagen wollt. Irgendwie wäre jetzt quasi der freie Slot.
Können wir Leute grüßen?
Ihr könnt auch Leute grüßen. Ich sag mal so, ihr habt hier gerade eine super schöne Freiheit, weil sehr oft interviewe ich halt zum Beispiel auch gemachte Professoren oder Mitglieder vom Bundestag. Da könnt ihr jetzt quasi ein bisschen lockerer raushauen. Das wäre auch mal für den Podcast was anderes. Also grüß deine Omi bitte.
Ja, also mich würde mal total interessieren, was ihr denn denkt zu unserer Idee der nachhaltigen Filmproduktion. Also wenn ihr Lust habt, also wenn die Hörer Lust haben, lade ich sie dazu ein, mal auf unsere Webseite zu gehen. www.pinewood.de und da ja, sich mal umzuschauen und vielleicht eine E-Mail zu schreiben oder über Instagram, LinkedIn oder Facebook mal eine Nachricht oder einen Kommentar zu hinterlassen. Da, also würden wir uns mal drüber freuen, so zu erfahren, wie das denn so ankommt und wie das so auf die Zuschauer und Zuschauerinnen wirkt. Ja. Weil wir, wie gesagt, noch im Aufbau sind und natürlich auch auf Feedback angewiesen sind und wollen uns natürlich verbessern. Und wenn es da Ideen gibt, sind wir da auf jeden Fall offen und dankbar dafür, wenn wir da was Neues erfahren.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, ja, dann wünsche ich euch erstmal noch sehr viele erfolgreiche Filmproduktionen und eine möglichst nicht so heiß werdende Welt. Ne?
Danke.
Danke.